Willkommen zurück zur 93. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Obwohl ich ja schon mal in Folge 81 über eine ganz bestimmte Form der Prokrastination gesprochen habe, nämlich die sogenannte Bedtime Procrastination, bei der es darum ging, wieso viele von uns immer viel zu spät im Bett sind, möchte ich mich in dieser Folge generell mit dem Phänomen Prokrastination beschäftigen. Und zwar nicht, weil das irgendwie so speziell mein Thema ist, sondern weil viele von euch sich das gewünscht haben. Ich muss sagen, dass ich selbst eher nicht so sehr der Mensch bin, der viel aufschiebt. Das liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass ich mir immer wieder genau anschaue, warum ich was tue, warum nicht und mich einfach auch sehr intensiv mit meinen Entscheidungen und meinen Handlungen auseinandersetze. Vielleicht bin ich hier und da auch ein bisschen zu hart mit mir selbst oder wahrscheinlich sogar ganz bestimmt bin ich das. Aber um es positiv zu formulieren, vielleicht bin ich auch einfach besonders diszipliniert. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so verkehrt für diese Folge. Mal schauen. Ich würde sagen, los geht's. Schauen wir uns mal genau an, was hat es mit Prokrastination auf sich? Innenleben. Der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Ich denke, die meisten von uns haben inzwischen schon irgendwie irgendwo einmal das Wort Prokrastination gehört oder ihr kennt die deutsche Variante, die Aufschieberitis. Gemeint ist damit, dass wir Dinge, die wir eigentlich erledigen wollen, immer wieder aufschieben. Oft sind das eher unangenehme Sachen, die typischen To-Dos auf der Liste, die anstrengend sind und auf die wir keine Lust haben. Meistens machen wir dann in der Zeit, in der wir gerade prokrastinieren, etwas anderes, sogenannte Ersatztätigkeiten. Die sind meistens weniger unangenehm. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt immer Spaß machen müssen. Manche putzen lieber die eigene Wohnung, statt zu lernen oder irgendwas abzuliefern, auch wenn sie das sonst eigentlich nicht so gerne tun. Ich habe das schon von sehr vielen lernenden Menschen gehört. Noch nie war meine Wohnung so sauber wie in der Prüfungsphase, solche Sätze. Plötzlich können eben Dinge auffallen auch, die uns sonst eher nicht stören. Vielleicht irgendwie ein bisschen Krümelchen oder Dreck oder Staub. Und das nutzen wir dann besonders gerne, um den unliebsamen Aufgaben zu entkommen. Manchmal werden wir richtig kreativ dabei, nach Gründen zu suchen, warum wir die unangenehmen To-Dos auf der Liste gerade jetzt leider nicht erledigen können. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag. Übrigens kommt das Wort Prokrastination aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Vertagung auf morgen, was ich sehr passend finde. Dass solche ungeliebten Aufgaben von vielen Menschen oft auf den nächsten Tag verschoben und dann auf den letzten Drücker erledigt werden, bis es gar nicht mehr anders geht, ist, glaube ich, relativ weit verbreitet. Ich kenne das noch aus dem Studium, dass die meisten ihre Hausarbeiten ziemlich spät erst fertig hatten, immer wieder um Aufschub auch zum Teil gebeten haben oder sogar ganze Seminararbeiten in der Nacht zum Abgabetermin noch schnell eben auf den letzten Drücker verfasst haben. Ich war dafür irgendwie immer zu ängstlich, das alles bis zum Schluss aufzuschieben. Ich hatte meistens so große Angst, nicht pünktlich fertig zu werden, dass ich so früh wie möglich angefangen und überpünktlich abgegeben habe. Dafür wurde ich dann auch manchmal von anderen schräg angeschaut und ich schätze auch, einige von euch finden das seltsam oder eher ungewöhnlich. Aber ich war schon immer sehr gewissenhaft, relativ diszipliniert und vor allem eben auch ängstlich. Ich hatte total Angst zu versagen und war dann sehr, sehr bemüht, dass das eben nicht passiert und auch sehr verantwortungsbewusst, womit ich natürlich nicht sagen möchte, dass Menschen, die viel prokrastinieren, das nicht auch sein können. Ich beschreibe hier ja gerade nur so, wie ich das Thema erlebe und wie ich es gerade im Studium geschafft habe, nicht oder nur sehr wenig zu prokrastinieren. Ich hatte meistens einen guten Zeitplan, an den ich mich auch sehr penibel gehalten habe. Auch heute ist das noch so. Die Podcast-Folgen bereite ich meistens schon einige Wochen vor dem Erscheinungsdatum vor, falls etwas eben noch irgendwie dazwischen kommt auf den letzten Drücker, damit das eben nicht passieren kann, dass die Folge nicht pünktlich fertig wird. Der Tag, an dem ich angefangen habe, mir jetzt für diese Folge hier Gedanken zu machen, das war der 5. Juni. Und jetzt, wo ich das hier gerade quasi einspreche, ist schon der 10. Juni. Und online geht die Folge erst im nächsten Monat. Aber ja, so bin ich halt. Ich habe da so meine Strategien, mit denen ich gut klarkomme. Das heißt aber eben auch wieder nicht, dass das alle so machen müssen. Das ist eben nur, wie ich mit solchen Dingen umgehe. Ich persönlich finde, wenn man nicht darunter leidet, eben vieles auf den letzten Moment zu schieben, dann ist das auch völlig in Ordnung. Manche Leute funktionieren einfach auch so und bei denen klappt das auch und die leiden auch nicht drunter. Es muss ja auch nicht jeder so sein wie ich. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die ziemlich gut darin sind, auf den letzten Drücker eine wirklich gute Arbeit auch abzuliefern. Die brauchen so ein bisschen diesen letzten Druck. Ich war von manchen Menschen schon ziemlich beeindruckt, was die da in kurzer Zeit geschafft und abgeliefert haben, irgendwie mitten in der Nacht noch irgendwie. Aber ja, manche Leute können ja auch nachts besser arbeiten. Ich gehöre leider nicht dazu. Oder naja, ich weiß, wann ich gut arbeiten kann und versuche das eben so auch einzuplanen. Aber wie gesagt, problematisch mit der Prokrastination wird es meiner Meinung nach erst dann, wenn man eben unter der eigenen Aufschieberitis wirklich leidet oder wenn das Umfeld stark darunter leidet. Jemand, der immer wieder sagt, dass er sich heute um etwas kümmert und es dann doch nicht tut. Ja, das würde mir dann auch schon sehr zu schaffen machen, gerade wenn man mit so jemandem zusammenlebt in derselben Wohnung oder so. Natürlich soll das nicht heißen, dass jeder, der prokrastiniert, damit auch immer anderen auf die Nerven geht. Ich glaube, meistens ist es eher so, dass Menschen, die ständig Aufgaben vor sich herschieben, selbst darunter leiden. Deswegen werde ich später noch darauf eingehen, woran wir selbst Prokrastination erkennen und natürlich auch, was wir dagegen tun können. Vorher möchte ich mir aber erst einmal ein paar Zahlen dazu anschauen. Im Jahr 2019 hat die Universität Münster bei einer Umfrage einige Zahlen zum Thema Prokrastination gesammelt und nur 2% der Menschen, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben sich von sich selbst behauptet, niemals Dinge aufzuschieben. Wir sind also alles andere als alleine mit dieser Angewohnheit. Also ich würde auch nicht von mir behaupten, dass ich wirklich niemals Dinge aufschiebe. Aber ich denke, es unterscheidet sich eben vor allem die Häufigkeit. Also die meisten Menschen tun es, aber wie häufig und wie sehr sie darunter leiden oder im Alltag beeinträchtigt sind, da gibt es eben große Unterschiede. Laut der Universität Münster erreichten 7% der Teilnehmenden einen so hohen Prokrastinationswert, bei dem tatsächlich auch eine professionelle Behandlung dieses Problems empfehlenswert wäre. Laut einer Studie der Universität Mainz aus dem Jahr 2016 schieben vor allem Menschen ohne Partnerschaft und arbeitslose Menschen zu erledigende Aufgaben vor sich her. Besonders häufig kam das in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen vor. Außerdem konnte festgestellt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen Prokrastination und einem höheren Stresslevel, Ängsten, Depression, Müdigkeit und einer geringeren Lebenszufriedenheit vor allem in den Bereichen Arbeit und Einkommen gab. In einer weiteren Studie der Universität Mainz kam auch in 2016 heraus, dass Menschen, die zur Prokrastination neigen, auch bei der Internetnutzung schnell die Kontrolle verlieren. Wer also sowieso schon prokrastiniert, neigt auch eher dazu, negative Konsequenzen aufgrund des Internetkonsumverhaltens zu erleben. Also dass man auch eher dazu tendiert, da immer weiter zu klicken, immer weiter zu scrollen und nicht so schnell aufhören zu können. Ich persönlich denke, dass gerade das Internet und dort vor allem natürlich Social-Media-Plattformen sehr gut dazu geeignet sind, um andere Dinge aufzuschieben und sich eben mehr den Online-Inhalten zu widmen. Ich denke, gerade das kennen auch viele von uns. Bevor ich das Bad putze, öffne ich nur kurz mal eben Instagram oder YouTube und schon ist eine Stunde um und ich muss los zum nächsten Termin oder bin zu müde, um mich noch um das Bad zu kümmern. Wobei ich sagen muss, dass ich immer wieder, egal was ich tue, versuche innezuhalten und kurz zu reflektieren, was ich mache und warum ich es mache und ob ich das eigentlich wirklich möchte und mir das gut tut. Dieser kurze Check rettet mich oft davor, irgendwo zu versumpfen, sage ich mal. Aber ich finde es trotzdem sehr nachvollziehbar, sich von interessanten Bildern oder Videos unterhalten zu lassen, statt unliebsame Aufgaben zu erledigen. Das ist eben angenehmer, leichter, nicht so anstrengend und macht vielleicht noch angenehme Gefühle. Laut einer Studie des digitalen Versicherungsmanagers Clark aus dem Jahr 2022 schieben wir vor allem die Steuererklärung, das Vereinbaren von Arztterminen und Hausarbeiten wie Aufräumen, Wischen oder Fensterputzen auf. Und ich denke, das wundert keinen, das sind alles eher nicht so unsere Lieblingsaufgaben. Das große Problem ist aber leider, sie erledigen sich eben nicht von alleine und wir verbringen meistens viel mehr Zeit damit, uns darüber zu ärgern, dass wir etwas nicht schon längst erledigt haben, fühlen uns schlecht und grübeln vielleicht sogar darüber nach oder beschimpfen uns innerlich selber, dass wir es nicht endlich mal gemacht haben. Dabei würde es oft gar nicht so lange dauern, mal eben irgendwo anzurufen, die Fenster zu putzen oder den Boden zu wischen. In unseren Körpern Köpfen wird es aber immer größer und größer und problematischer. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, woran wir auch Prokrastination bei uns selber entdecken, dass wir eben merken, dass wir Dinge immer wieder aufschieben, uns aber auch immer wieder darüber ärgern oder in Gedanken damit beschäftigen, warum wir das noch nicht gemacht haben und aber es einfach nicht schaffen, das in dem Zeitrahmen zu erledigen, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und dass wir uns vielmehr eben damit beschäftigen, dass wir es nicht schaffen oder geschafft haben oder nicht endlich mal tun, als vielleicht die Tätigkeit selbst sogar dauern würde. Ich kenne das am ehesten noch von solchen Telefonaten, weil ich einfach ungern irgendwo in Arztpraxen anrufe, weil man wird nicht immer freundlich behandelt. Manchmal muss man 10, 20 Mal anrufen, um überhaupt jemanden zu erreichen. Dann geht doch nur die Mailbox ran. Es ist einfach eine sehr frustrierende Sache. Und manchmal denke ich mir, mir geht's gerade gut oder mir geht's gerade vielleicht auch schon noch nicht so gut. Da möchte ich nicht jetzt ein Telefonat führen, das mir dann vielleicht schlechte Laune bereitet. Aber am Ende habe ich mir manchmal viel zu viele Gedanken vorher gemacht oder Dinge befürchtet, die dann gar nicht wahr geworden sind. Und wenn das eben besonders häufig vorkommt und man auch irgendwie darunter leidet und es einen wirklich sehr nervt und stresst, dann sollte man sich das Thema Prokrastination auf jeden Fall bei sich selbst nochmal ganz genau anschauen. Was sind eigentlich die Gründe dafür, dass manche von uns so stark prokrastinieren, dass sie selbst darunter leiden? Eigentlich wissen wir doch, dass es sinnvoller wäre, Aufgaben einfach zeitnah zu erledigen, statt sie immer wieder aufzuschieben. Tatsächlich gibt es einige Faktoren, die das Prokrastinieren fördern können. Laut der Psychotherapieambulanz der Universität Münster sind diese Faktoren Probleme in der Prioritätensetzung, mangelnde oder unrealistische Planung, Schwierigkeiten in der Abgrenzung gegen alternative Handlungstendenzen, Defizite im Zeitmanagement oder in der Konzentrationsfähigkeit, Abneigung gegen die jeweilige Aufgabe, Angst vor Versagen oder Kritik und ja, Fehleinschätzungen der Aufgabe oder der eigenen Anstrengungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Und ich muss sagen, ja, das klingt sehr schlüssig. Gerade wenn da mehrere Faktoren zusammenkommen, kann es wirklich unglaublich schwierig werden, unliebsame Aufgaben zeitnah zu erledigen. Was ich außerdem oft erlebe, ist, dass viele Menschen einfach nicht gelernt haben, sich zu organisieren oder ihren Alltag wirklich gut zu planen, eine Tagesstruktur zum Beispiel auch beizubehalten. Oder sie haben auch nicht gelernt, schwierige oder unangenehme Aufgaben einfach zu machen. Das klingt vielleicht seltsam oder sogar abwertend, aber so ist das gar nicht gemeint. Man lernt ja nicht unbedingt als Kind von den Bezugspersonen, wie man so etwas macht. Oder dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, mal etwas zu tun, das mal nicht so viel Spaß macht. Vielleicht hatten auch schon unsere Bezugspersonen Schwierigkeiten damit und konnten uns das deswegen auch nicht beibringen. Leider lernen wir ja auch oft schon den Umgang mit Emotionen gar nicht so richtig, weil unsere Eltern das ja vielleicht auch gar nicht richtig gelernt haben. Also zum Beispiel, wie können wir mit Wut oder Widerwillen umgehen? Wie können wir uns motivieren? Und solche Dinge. Und wie oft stellt man sich diese Fragen mal konkret und schaut sich das genauer an, was da bei einem selbst vorgeht? Also auch in der Schule wird das ja meines Wissens nicht wirklich gelehrt oder beigebracht oder viel darüber gesprochen. Und bei vielen Menschen ist das Aufschieben und vielleicht auf den letzten Drücker unter Druck arbeiten auch zu einer Gewohnheit geworden. Eine andere Verhaltensstrategie ist da wirklich schwer, mal so eben zu etablieren, ohne Idee, wie man das Ganze umsetzen kann, wie man das Ganze angehen kann. Es ist natürlich noch schwieriger. Von daher finde ich das sehr nachvollziehbar. Nach meinen persönlichen Beobachtungen haben vor allem Menschen Probleme mit Prokrastination, denen früher auch einiges von den Eltern abgenommen wurde oder denen eben nicht gezeigt wurde, wie man plant oder bestimmte Sachen umsetzt. Ein weiteres großes Problem ist auch die Frustrationstoleranz, die bei Betroffenen meiner Meinung nach oft nicht so groß ist. Auch Menschen, die zu Perfektionismus leiden, haben meiner Meinung nach häufiger Probleme, weil sie eben so hohe Ansprüche haben, dass dann eben auch alle To-Dos perfekt erledigt werden müssen, was natürlich oft anstrengender ist und natürlich auch viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ansonsten erlebe ich es auch häufiger, dass Menschen mit bestimmten psychischen Diagnosen häufiger zu Prokrastination neigen, vor allem Menschen mit Depression, Angststörung, ADHS oder ADS. Ich habe leider dazu keine konkreten Studien gefunden, aber ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht stundenlang danach gesucht. In manchen Artikeln werden aber immer mal wieder verschiedene Psychologen zitiert, die der Meinung sind, dass Depressivität, Perfektionismus, Angst, ADHS sowie Probleme der Selbststeuerung, der Ausdauer, Frustrationstoleranz sowie mangelndes Zeitmanagement und ein fehlender strukturierter Tagesablauf häufig bei Menschen, die prokrastinieren, festgestellt wird. Das heißt aber im Umkehrschluss natürlich nicht, dass alle Menschen, die prokrastinieren, depressiv sind und schon gar nicht, dass sie weniger intelligent sind. Wer prokrastiniert, ist übrigens auch nicht einfach nur faul. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Faulheit und Prokrastination. Wer tatsächlich faul ist, hat in der Regel auch kein Problem damit. Der tut halt nichts und macht sich deswegen auch keine Gedanken. Der sitzt halt bequem auf dem Sofa vielleicht. Vielleicht genießt er das auch, was ja auch völlig in Ordnung ist. Faul ist leider auch so negativ irgendwie in unserem Sprachgebrauch, aber so ist das auch hier gar nicht gemeint. Aber wer prokrastiniert, fühlt sich dabei ja gar nicht wohl oder zufrieden oder entspannt. Die Gedanken kreisen ja ständig um die Aufgaben, die noch gemacht werden müssen, was sehr, sehr unangenehm ist. Also da gibt es eben einen großen Unterschied zwischen Faulheit und Prokrastination. Und ein Phänomen, was in diesem Zusammenhang auch immer mal wieder auftaucht, aber eben auch nichts mit Faulheit zu tun hat, ist die sogenannte Task Paralysis. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, keine Ahnung. Mein Englisch ist nicht das Beste. Bei dieser Paralyse sitzen wir wie gelähmt vor einer Aufgabe, können sie aber nicht durchführen. Leider ist das auch immer mal wieder bei Menschen, die mit Prokrastination zu kämpfen haben, der Fall. Sie haben das Gefühl, wie gelähmt zu sein und können eine bestimmte Aufgabe einfach nicht angehen. Jetzt wissen wir so ein bisschen, wie Prokrastination sich auswirken kann und was alles so dazugehört und was auch die Gründe dafür sein können. Aber ab wann ist Prokrastination denn jetzt wirklich problematisch? Es gibt da tatsächlich nicht das eine Messinstrument, nach dem man sagen kann, ab wann genau Prokrastination problematisch ist. Das ist ja auch sehr individuell und nicht immer gleich. Ich finde, solange man nicht darunter leidet und es nicht zu Problemen in der Schule, im Studium, im Berufsleben und natürlich auch im Privatleben führt, ist es eher nicht so schlimm. Aber das muss eben jeder selbst für sich einschätzen oder sich durch Selbsttests im Internet klicken. Die gibt es nämlich auch, zum Beispiel von der Uni Münster. Den Link dazu findet ihr gemeinsam mit anderen Quellenangaben auch in der Folgenbeschreibung. Um zu schauen, ob es Sinn macht, diesen Fragebogen auszufüllen, habe ich das selbst auch mal gemacht. Am Ende bekommt man dann direkt ohne Angabe einer E-Mail-Adresse auch ein Feedback, und zwar zum Thema Prokrastination, aber auch zu anderen Themen, die eventuell damit in Zusammenhang stehen könnten, zum Beispiel eine mögliche Tendenz zu Depression oder ADHS und so. Außerdem kann man sich auch ein Erklärungsmodell der Prokrastination anschauen und bekommt auch nochmal ein paar Tipps gegen Prokrastination. Natürlich sind aber solche Fragebögen keine seriöse Diagnostik und nicht so verlässlich, aber sie können eben ein erster Anhaltspunkt sein, wenn man sich unsicher ist. Wer das Gefühl hat, sehr, sehr stark unter Prokrastination zu leiden, kann sich natürlich professionelle Unterstützung holen. In einer guten Diagnostik wird nämlich nicht einfach nur nach dem Leidensdruck geschaut, sondern es werden auch die jeweiligen individuellen Faktoren analysiert, die zur Prokrastination führen und diese auch aufrechterhalten. Eine eigene psychische Störung ist die Prokrastination allerdings nicht. Das bedeutet, die Prokrastination ist nicht als eine psychische Erkrankung im Diagnosesystem aufgeführt. Natürlich kann die Prokrastination aber auch als Teil einer psychischen Störung auftreten, vor allem eben bei einer Depression, bei Angststörungen oder ADHS. In solchen Fällen wird dann natürlich primär diese Störung, also die Haupterkrankung, behandelt, aber eben auch die Auslöser für die Prokrastination und auch die Dinge, die sie eben aufrechterhalten. Um herauszufinden, ob eine therapeutische oder psychiatrische Behandlung bei euch notwendig ist, könnt ihr euch einen Termin zu einer psychotherapeutischen Sprechstunde über die Terminservicestellen vereinbaren. Dabei kann dann eben geklärt werden, ob bei euch ganz individuell eine Behandlung empfohlen wird oder eher nicht. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Tipps auf den Weg geben, was ihr gegen Prokrastination tun könnt. Natürlich ist klar, dass das nicht sofort alles umsetzbar ist, aber es macht Sinn, sich einzelne Tipps nach und nach vorzunehmen und an der Umsetzung zu arbeiten. Neue Verhaltensweisen lassen sich einüben, auch wenn das am Anfang mühsam sein kann. Natürlich habe ich hier nicht die eine Lösung, aber ich hoffe mal, das hat jetzt auch niemand von euch von dieser Folge erwartet, dass ich jetzt hier die große Lösung präsentieren kann. Einfache Lösungen gibt es einfach nicht für komplexe psychologische Phänomene. Trotzdem gibt es aber einiges, was ihr tun könnt. Zum Beispiel könnt ihr üben, Prioritäten zu setzen und eure To-Dos nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu sortieren. Dabei kann euch zum Beispiel das Eisenhower-Prinzip helfen. Dazu gibt es viele Erklärungen, die sich leicht im Internet finden lassen. Am Anfang ist das Priorisieren sicher sehr mühsam, gerade wenn ihr damit noch nicht so vertraut seid. Mit der Zeit wird es aber besser, wenn ihr dranbleibt und euch immer wieder die Mühe macht, eben Dinge zu priorisieren und einzuordnen. Und irgendwann macht ihr das fast schon automatisch. Als nächsten Schritt ist es dann sinnvoll, Aufgaben zu planen. An welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und in welchem Zeitfenster mache ich was? Welche Aufgaben muss ich in mehrere kleine Teilaufgaben aufteilen? Das vergessen auch viele. Die nehmen sich dann eine große Sache vor. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ja, ich mache an einem Tag eine ganze Podcast-Folge. Ich recherchiere und mache mir Gedanken und Notizen und dann nehme ich auf und dann schneide ich das und bearbeite das und stelle das online und, und. Nein. Das wird bei mir alles in Teilschritten erledigt und auch an verschiedenen Tagen. Nur so als Beispiel. Wichtig ist es natürlich auch, sich darüber Gedanken zu machen, eben zu welcher Tageszeit ihr die Aufgaben am besten erledigen solltet. Also wenn ich mir jetzt vornehme, spätabends eine Podcast-Folge aufzunehmen, dann wird das nichts. Manche Menschen sind so wie ich eher morgens aktiv. Ich nehme jetzt auch gerade die Folge so um 9 Uhr morgens am Samstag auf. Andere können eben eher nachmittags oder abends oder in der Nacht arbeiten. Dann muss man vielleicht noch so ein bisschen bedenken, dass das Mittagstief bei einigen auch sehr dafür sorgt, dass die Konzentration und die Energie einfach weniger da ist. Lasst euch am Anfang nicht entmutigen, wenn ihr das noch nicht so genau wisst oder noch nicht so gut einschätzen oder planen könnt. Mit der Zeit werdet ihr das lernen, wenn ihr eben immer wieder auch beobachtet, wann ihr was gut erledigen könnt. Ihr könnt darüber sogar Buch führen und euch das notieren oder euch das eben immer mal wieder fragen und reflektieren. Am Anfang dauert es sicher eine Weile herauszufinden, wie viel Zeit ihr wirklich für eine Aufgabe braucht. Ich habe das oft erlebt, dass viele Betroffene, die eben stark prokrastinieren, das völlig unterschätzen, wie lange sie für etwas brauchen und dass sie sich dann völlig verzetteln und frustriert sind, dass alles so lange dauert und dann lieber wieder prokrastinieren, weil sie wissen, oh Gott, letztes Mal hat es so lange gedauert und war so frustrierend und viel länger als geplant. Und dann macht man es natürlich erst recht nicht, weil es so blöd gelaufen ist. Es macht daher Sinn, am Anfang bei Tätigkeiten, die immer mal wieder anfallen, also die man immer mal wieder wiederholt, die Zeit zu stoppen und sich zu notieren, wie lange das gedauert hat. Zum Beispiel, wie lange brauche ich wirklich, um zum Einkaufsladen zu fahren, zum Discounter oder wohin auch immer und dort einzukaufen, zurückzufahren oder zu gehen, alles einzuräumen. Ist das wirklich nur eine halbe Stunde oder sind das vielleicht eher anderthalb Stunden? Oder wie lange brauche ich wirklich, um die Wäsche aufzuhängen oder die Fenster zu putzen oder im Schlafzimmer aufzuräumen? Oder wie lange läuft die Waschmaschine eigentlich? Weil manchmal ist es nämlich so, dass die gar nicht so lange läuft, wie das eigentlich für ein bestimmtes Programm angegeben ist und es doch irgendwie etwas länger dauert und man dann mit dem Wäscheaufhängen, dass man irgendwo eingeplant hat, natürlich auch nicht so richtig zurande kommt. Also das immer wieder zu überprüfen und sich zu notieren, macht auf jeden Fall Sinn. Dann weiß ich beim nächsten Mal, wie lange ich für was einplanen muss und kann eben viel besser und gezielter planen. Bei der Erledigung von To-Dos lohnt es sich natürlich, frühzeitig anzufangen und auch genug Zeit für alles einzuplanen und auch ganz bewusst Ablenkungen, so gut es geht, auszuschalten. Und natürlich auch Pausen einzuplanen, weil man eben auch nicht über einen längeren Zeitraum hinweg konzentriert bleiben kann. Und mit den Ablenkungen meine ich die inneren und die äußeren Ablenkungen und auch Fragestellungen. Also oft werden unliebsame Aufgaben ja auch hinterfragt. Macht das eigentlich Sinn, was ich da mache? Müsste ich es nicht besser machen? Was denken andere von mir, wenn ich das so oder so mache? Stopp! Schreit euch innerlich wirklich Stopp zu oder schreibt es vielleicht sogar auf. Ihr habt euch entschieden, dieses To-Do, diese Aufgabe jetzt zu erledigen, also wird es gemacht, ohne Wenn und Aber. Ablenkungen lassen sich manchmal ganz gut dadurch ausschalten, dass man eben wirklich sich ganz klar fokussiert, ich mache das jetzt und alles andere versucht auf später zu verschieben oder dafür auch ein konkretes Zeitfenster einzuplanen. Ich habe ja in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, es macht Sinn, täglich ein Zeitfenster fürs Grübeln einzubauen. Also wenn ihr dazu neigt, macht das und schiebt das Grübeln dann an anderen Tageszeiten, wo es gerade nicht Thema ist, wirklich ganz konkret weg. Später habt ihr Zeit dazu. Was natürlich auch noch Sinn macht, ist eben alle möglichen äußeren Ablenkungen auszuschalten und eben zu versuchen, möglichst an einem reizarmen Ort die Aufgaben zu erledigen, wenn das eben möglich ist. Das geht natürlich nicht immer. Mir helfen da oft Ohrstöpsel oder dass ich eben auch anderen Menschen Bescheid sage, dass ich jetzt für eine bestimmte Zeit nicht gestört werden sollte oder möchte. Und genau, das hilft dann manchmal, dass man eben nicht unterbrochen wird. Und es macht eben auch Sinn, eine feste Zeitspanne dafür festzulegen, wie lange man etwas erledigt und dass man sich dann danach auch mit etwas, das ihr euch schon vorher überlegt habt, belohnt. Zum Beispiel mit einem Kaffee oder Tee oder einer angenehmen Tätigkeit oder dass ihr sagt, okay, danach gucke ich ganz bewusst ein YouTube-Video, was jetzt auch nicht eine Stunde dauert oder so. Und danach ist aber auch wieder Schluss. Übrigens kann es auch helfen, schon bevor ihr anfangt, ein kleines Anfangsritual zu etablieren. Also zum Beispiel vorher noch in Ruhe einen Tee oder ein Glas Wasser zu trinken, bevor es dann losgeht. Auch hier könnt ihr so ein bisschen rumprobieren, was für euch da am besten passt. Vielleicht könnt ihr das Ganze, diesen ganzen Prozess für euch auch als Selbsterkundung sehen, dass ihr euch Zeit gebt, um euch selbst und euer Leben und eben auch eure To-Dos mal neugierig unter die Lupe nehmt, so wie so ein neugieriges Kind, was sich das einfach mal so anschaut oder von mir aus auch wie ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin. Mir hilft das manchmal, um solche schwierigen Trainings- und Erkundungsaufgaben etwas angenehmer zu machen. Wie ich ja schon erwähnt hatte, stelle ich mir auch selbst immer mal wieder Fragen, um mich zu reflektieren und auch immer meine Prioritäten neu einschätzen und überprüfen zu können. Das immer mal wieder zu machen, hilft mir extrem, denn so bemerke ich schnell, wenn sich etwas verändert, zum Beispiel, wenn mir etwas weniger wichtig wird und ich etwas neu priorisieren muss. Manchmal läuft das sogar relativ spielerisch, wie ich mit mir selbst im Kopf rede, mir Fragen stelle und versuche, die Antworten zu ergründen. Also das ist gar nicht so immer so 100% strukturiert oder streng oder ernst, sondern eher so ein freundliches inneres Gespräch, sage ich mal. Vielleicht an dieser Stelle mal ein ganz banales Beispiel. Also ich könnte jetzt auch mal kurz eine Überprüfung machen und mal mich fragen, warum nehme ich gerade diesen Podcast auf? Weil es mir wichtig ist. Okay, warum ist es mir wichtig, das gerade jetzt zu machen? Weil ich eben weiß, ich habe gerade die Zeit dafür, ich muss nicht arbeiten. In der Woche wäre es mir zu stressig gewesen und jetzt am Samstagmorgen, ich stehe sowieso früh auf, bin ich eben wach genug und motiviert genug, das zu tun. Und später habe ich noch genug Zeit, mich zu erholen, mir was Gutes zu tun und wirklich Wochenende zu haben. Und deswegen habe ich mir eben jetzt dieses Zeitfenster eingeplant. Und ja, womit belohne ich mich, wenn ich die Folge fertig habe? Vielleicht mit einem leckeren Getränk. Und ich weiß auch, dass mich das Gefühl, etwas erledigt zu haben, was mir eben wichtig ist, auch einfach belohnt. Ich bin dann einfach zufrieden mit mir. Und auch wenn ich manchmal ein bisschen Sorge habe, wie dann eine Podcast-Folge ankommt oder ob ich wirklich deutlich und in dem richtigen Tempo gesprochen habe, da denke ich mir, ja, ich kann es sowieso nicht jedem recht machen. Das wird schon irgendwie. Manchmal mache ich mir natürlich trotzdem ein paar Gedanken, aber im Großen und Ganzen funktioniert das so ganz gut. Und ich kann mich dann danach wieder anderen Dingen widmen oder vielleicht auch mal erholen. Was mir übrigens auch dabei hilft, sinnvoll zu planen und einen guten Umgang damit zu finden, wenn ich mal etwas nicht so geschafft habe, wie ich das geplant habe, ist eben immer wieder Mitgefühl. Ich schätze, ich gehe euch mit diesem Thema vielleicht manchmal schon so ein bisschen auf die Nerven, weil ich es so oft erwähne. Tatsächlich hat es mir aber bei so vielen Themen geholfen, mitfühlender mit mir und auch mit anderen Menschen umzugehen. Mein innerer Kritiker ist viel leiser geworden. Auch der Perfektionismus ist nicht mehr so extrem. Früher hätte ich jetzt zum Beispiel diesen kleinen Versprecher schon rausgeschnitten und neu aufgenommen. Aber ich möchte mich ja auch menschlich zeigen und ich finde, das ist in Ordnung. Ich bin ja kein Roboter und auch keine computergenerierte Stimme. Von daher, ja, das ist alles nicht mehr so extrem, wie es mal war. Ich bin verständnisvoller und wohlwollender geworden und all das hilft mir auch dabei, zu priorisieren, zu planen und mich nicht zu bestrafen, wenn mal etwas schief geht. Und mein Selbstmitgefühl hilft mir auch dabei, gut mit meinen Eigenheiten umzugehen und sie in meine Tagesstruktur mit einzubinden. Ich bin nicht mehr so wütend darüber, dass ich am Abend meistens nicht mehr so leistungsfähig bin und vielleicht auch nicht so die beste Begleitung bei abendlichen Tätigkeiten bin oder, weiß ich nicht, beim Feiern gehen, weggehen. Und selbst wenn es ein Kinobesuch ist, am Abend bin ich einfach schnell müde und dann vielleicht auch nicht mehr so gut gelaunt. Und ich finde das manchmal sehr schade, weil andere Menschen, für die ist der Abend eben so die Zeit, wo man schöne Dinge gemeinsam macht. Aber ich plane das eben schon so mit ein, dass ich versuche, dann vielleicht eher am Nachmittag sowas mit Freunden zu unternehmen und das eben nicht spät am Abend. Genauso wie ich auch Ruhepausen, die ich immer wieder brauche, einplane. Natürlich könnte ich hier und da noch ein bisschen mehr an allem arbeiten, aber ich sehe das Ganze sowieso eben als ständigen Lernprozess, den ich versuche entspannt und eben mit Neugier anzugehen. Perfekt bin ich natürlich nicht und es gibt auch Dinge, die mir schwerfallen, aber ich arbeite dran. Ich hoffe, bei all diesen Tipps und Gedanken und eigenen Beispielen waren für euch vielleicht ein paar Ideen dabei. Wenn aber alles nichts hilft oder ihr sehr, sehr stark unter der Aufschieberitis leidet, schaut euch bitte mal um, wo ihr euch professionelle Hilfe holen könntet. Eben nutzt diese psychotherapeutischen Sprechstunden oder Beratungsstellen. Sprecht mit guten Freunden darüber und versucht eben Lösungen zu finden, statt eben immer wieder weiter darin zu verharren. Und es soll euch ja dadurch nicht immer schlechter und schlechter gehen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, sondern eher total gut, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Deswegen macht das auf jeden Fall, wenn ihr das Gefühl habt, dass es eben schon sehr stark ist bei euch mit der Prokrastination. So, ihr Lieben, das war's wieder einmal für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Dinge vermitteln und ihr konntet irgendwas aus dieser Folge für euch mitnehmen. Sich mit unangenehmen Themen oder Aufgaben auseinanderzusetzen ist nicht einfach, es lohnt sich aber. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr es versucht, wenn ihr selbst betroffen seid und dass ihr euer Aufschiebeverhalten verändern könnt und euch gegebenenfalls auch dabei Unterstützung holt. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast@gmx.de. Wenn euch mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn positiv bewertet, kommentiert und mit Freunden und Angehörigen darüber sprecht und ihn vielleicht auch weiterempfehlt. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal.